Ja, hallo. Also da die Zeit schon ein bisschen fortgeschritten ist, würde ich jetzt anfangen, auch wenn noch ein paar Leute kommen. Herzlich willkommen erstmal. Danke fürs Kommen zu Verified Fiasco. Hier soll in der nächsten Dreiviertelstunde ein bisschen was zu Softwareverifikation gezeigt werden, wie man das angeht und wie das in dem V-Fiasco-Projekt gemacht wird. So zum Warmwerden sozusagen. Erstmal ein paar Softwarefehler, die doch schon ziemlich böse hätten enden können oder auch geendet haben. Da war zum Beispiel 1978, gab es ein F-16-Jagdflugzeug, das gebaut werden sollte, und durch einen Integer-Overflow hätte sich das dann beim Überqueren des Äquators auf den Kopf gestellt. Der Fehler konnte aber noch beim Testen gefunden werden. Ja, dann 92, da sind die Grünen im April in den Landtag von Schleswig-Holstein eingezogen, weil die Software vom Zentralen Wahlbüro 5,023% ausgerechnet hat, dank Rundungsfehler. In Wirklichkeit waren es 4,96 irgendwas Prozent gewesen. Das wurde aber auch noch entdeckt, also die sind da nicht eingezogen. Dann 94, das dürfte ja noch vielen Leuten so bekannt sein, der Pentium-Bug, der Firma Intel 450 Millionen US-Dollar Schaden gebracht hat und natürlich auch ein bisschen Imageverlust. Und ja, 96, denke ich, dürfte auch bekannt sein, der Absturz der Ariane 5-Rakete. Das war, also sage ich mal, ich persönlich würde es auch wirklich als eines der größten Software-Desaster nennen. Also das sind 1,6 Milliarden D-Mark damals explodiert, weil man unter anderem die Software von der Ariane 4-Rakete genommen hatte. Ja, dann kam es in einem Modul, was gar nicht mehr benötigt wurde, zu einer Classcast-Exception. Die ist dann durchgeflogen und wurde dann vom Hauptsystem als Kursänderung interpretiert. Woraufhin die Ariane sich dann auf einen etwas ungünstigen Kurs begeben hatte, auf dem sie auseinandergebrochen wäre, und da wurde die dann gesprengt. Ja, also ich denke, es ist klar, dass Qualitätsverbesserung von Software notwendig ist. 70% der Zeit wird ja ungefähr aufgewendet beim Entwickeln, um Fehler rauszumachen. Nun gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, die Qualität der Software zu verbessern. Also die eine Möglichkeit ist dieses Prinzip Banane. Das Produkt reift beim Kunden. Das wird von einigen größeren Unternehmen sehr erfolgreich durchgeführt. Dann wären da noch so sporadische Tests. Also ich klicke mal am Anfang auf alles drauf und gucke mal, dass da irgendwie auch alles durchläuft. Ja, dann die nächste Stufe sind so eine einfachen systematischen Checks. Also da gehört zum Beispiel sowas wie JUnit dazu, wo man Test-Frameworks hat, in dem man bestimmte Testfälle generieren kann und inszenieren kann und dann schaut, dass die Tests funktionieren. Statische Checks, die werden zum Beispiel zur Compilierzeit angewendet. Da wird zum Beispiel immer statisch geprüft, ist ein Pointer initialisiert, bevor er benutzt wird. Dann mit so einen Methoden konnten auch im Linux-Kern 2.3.99, also ist schon ein bisschen her, immerhin 130 Fehler gefunden werden. Eine weitere Möglichkeit ist Model-Checking. Das bedeutet, man abstrahiert die Software sozusagen, macht sich ein abstraktes Modell, hat eine Spezifikation, die man möchte, dass die Software die erfüllt, tut das Ganze in einen sogenannten Model-Checker, geht dann 20 Minuten Kaffee kochen und guckt dann, ob das, dann sagt der Model-Checker, ja, es erfüllt oder nein, es erfüllt nicht. Damit kann man auch Qualität verbessern. Das Problem ist eben, dass man die Software abstrahieren muss. Das heißt, es können beim Abstrahieren Fehler irgendwie weg abstrahiert werden oder neue Fehler hinzu abstrahiert werden. Ja, die letzte Stufe ist dann eine formale Verifikation. Also das bedeutet, dass man die Software mathematisch beweist. So, wenn man sich das jetzt so anschaut, die große Treppe zur fehlerfreien Software, dann nimmt die Qualität zu. Also je weiter man dann nach rechts geht, aber natürlich auch die Kosten. Also so eine formale Verifikation ist sehr nicht sehr preisgünstig. Und das Günstige ist eben die Software einfach ausliefern und mal gucken, was dann passiert. So, und ich werde eben heute über die formale Verifikation sprechen. So, da wäre jetzt die Frage erstmal, was versteht man unter Softwareverifikation? Also das ist das Sicherstellen der korrekten Funktionsweise von einem Programm. Nun ist korrekt immer sehr relativ. Also das heißt, man hat eine Spezifikation der Software und man überprüft dann Teile der Software hinsichtlich dieser Spezifikation, weil es meistens eben zu aufwendig ist, die komplette Software zu überprüfen, nimmt man eben die wichtigsten Teile. Und das Ganze resultiert dann in einem allgemeingültigen mathematischen Beweis. Das ist halt wirklich der große Vorteil, den man hat, dass man einen mathematischen Beweis hat, der sehr unumstößlich ist. Was man sozusagen benötigt als Werkzeug, um Softwareverifikation machen zu können, ist ein geeignetes mathematisches Modell von dem Programm. Das nennt man die Semantik und eine Spezifikation. Die kann zum Beispiel in Logik höherer Ordnung vorliegen. Ja, und weiterhin notwendig ist auch ein Werkzeug, mit dem man interaktiv und automatisiert Beweise führen kann. Das Problem bei den Beweisen ist, dass die nicht besonders kompliziert sind, unbedingt von den Beweisideen, aber dass schon für kleine Schnipsel es schon sehr schwer ist, also sehr aufwendig ist. Man hat dann viel zu tun und deswegen braucht man Werkzeuge, die einen da unterstützen. Natürlich hat auch Softwareverifikation Grenzen. Das ist auch wichtig, hier an der Stelle zu sagen. Also zum einen kann die Spezifikation fehlerhaft sein. Das heißt, ich spezifiziere eine Eigenschaft, verifiziere die im Endeffekt auch, die aber falsch ist. Dann kann die Spezifikation unvollständig sein. Das kann zum Beispiel passieren, indem ich in der Spezifikation bestimmte Fälle nicht betrachte. Also beispielsweise betrachte ich gar nicht, was mit dem Stack passiert, wenn eine Funktion aufgerufen wird. Und wenn ich darüber keine Aussage habe, dann kann da alles Mögliche passieren. Was natürlich weiterhin auch problematisch ist, ist sozusagen der Glauben. Also ich habe jetzt ein Programm verifiziert oder ein Stück Software, ja, aber tut der Compiler, der mir das dann in Maschinencode übersetzt, das wirklich korrekt kompilieren? Ist überhaupt der Theorembeweiser, mit dem ich den Beweis geführt habe, das automatisierte Werkzeug, ja, hat das überhaupt richtig gearbeitet? Wie sieht's aus mit dem Betriebssystem? Kann das nicht sein, dass mir das noch irgendein Fehler unterjubelt und zu guter Letzt die CPU? Also gerade bei dem Pentium-Bug ist es nicht sehr abwegig, dass auch auf der CPU was anderes passiert. Dann zum Schluss bei Weltraumapplikationen kann es natürlich auch passieren, dass kosmische Strahlung Fehler verursacht. Also das ist, wenn Computer im Weltall verwendet werden, ziemlich häufig der Fall, dass irgendwelche Bits kippen. Da kann die Software natürlich noch so gut sein, da kann man nichts machen. Ja, und zum Schluss ist natürlich auch noch eine Grenze, die inkonsistente Semantik. Das heißt, dass in meiner Semantik, also in meinem mathematischen Modell, irgendwelche Sachen wahr sind, die ich eigentlich als falsch betrachte. Und dann kann ich natürlich was Falsches beweisen. Also das sind so die Dinge, wo eben auch die Softwareverifikation in ihre Grenzen stößt. Aber trotzdem Softwareverifikation, also formale Softwareverifikation, erhöht die Qualität von Programmen also maßgeblich und besser als alle anderen Methoden, die ich vorhin gezeigt habe. So, jetzt würde ich mal kurz was zu Fiasco sagen. Die meisten werden jetzt schon was dazu gehört haben, für die neuen Hinzugekommenen bloß mal kurz was dazu. Fiasco ist eben ein Echtzeit-Mikrokern, der im Rahmen von dem DROPS-Projekt an der TU Dresden entwickelt wurde. Der ist L4-kompatibel, das ist so eine Echtzeit-Schnittstelle, um es mal so grob zu sagen. Man kann in Fiasco mehrere Linux-Instanzen ausführen, eben ohne, dass man Echtzeitfähigkeit verliert. Der Fiasco-Kern ist fast vollständig in C und C++ geschrieben und momentan so rund bei 20.000 Zeilen Code. Was eben auch möglich ist, ist, dass man ein kompromittiertes Linux irgendwo laufen hat oder was dann auch möglich sein soll. Und man möchte gern beispielsweise eine E-Mail signieren, dass man den Text dann in einen Fiasco-Prozess kopiert, also der nicht innerhalb von dem Linux läuft, den dort signiert und dann wieder in der Applikation, die eben in so einem Linux läuft, dann reinschiebt. Und ja, das hat eben den Vorteil, dass ich auch den Text signieren kann, auch wenn in meinem Linux-System schon der Wurm drin ist, sozusagen. Ist irgendwie klar, dass es bestimmte Bereiche gibt, die da wirklich funktionieren müssen, und da gehört eben auch unter anderem der Speicherschutz dazu, eben zum Beispiel, um dieses Signieren zu ermöglichen. Und deshalb ist im Jahr 2000 das V-Fiasco-Projekt gestartet, was sich zum Ziel gesetzt hat, bestimmte sicherheitsrelevante Teile von Fiasco zu verifizieren. Prinzipiell geht es aber erstmal darum, dass Methoden entwickelt werden, die die formale Verifikation von C und C++ erlauben, weil das so bis in die jüngere Zeit hat man gesagt, naja, C und C++, das sind hässliche Sprachen, wir verifizieren funktionale Sprachen, da geht das alles schön einfach, und C, na, wer nimmt denn das so und so für irgendwas, wo es wir machen das nie. Aber es ist halt eine Herausforderung auch, die darin besteht, überhaupt erstmal eine imperative Programmiersprache zu verifizieren. Und bei C kommen nun natürlich noch die ganzen, wie man sie nennen mag, schöne oder hässliche Eigenschaften dazu. Also die Typumwandlung, der hat dann Sprungbefehle wie goto oder switch, kann man auch als eine Art Sprung sehen. Dann abrupte Terminationen, also dass man aus einer Vorschleife mit Break rausspringt oder einfach aus einer Funktion mit Return, und die ganze Zeigerarithmetik. Das sind so die Sachen, die das ein bisschen schwieriger machen. So, hier sieht man nochmal ganz kurz Fiasco in Aktion. Also, wer das jetzt schon gesehen hat, für den ist es jetzt nicht so besonders aufregend, weil es sich hier auch nichts dreht. Aber man sieht hier auch, dass hier ist ein Linux separat gebootet in Fiasco, und soll man halt einen Eindruck vermitteln. Okay, so, dann würde ich jetzt den Fahrplan sozusagen. Also, ich werde jetzt erstmal was allgemein über Semantiken erzählen. Also, das waren die mathematischen Modelle für die Programme. Dann die im V-Fiasco-Projekt entwickelte C++-Semantik vorstellen. Und dann eine kleine Beispielverifikation machen anhand von Duff's Device. Also, dazu dann später. Die sind dann PVS, das sind Theorembeweiser, aber komme ich noch dazu. So. Also was ist die Semantik? Wenn man in der Wikipedia nachschaut, da findet man da Bedeutungslehre. Also prinzipiell ist ein Programm erstmal eine hintereinander Anreihung von irgendwelchen Zeichen, und die Semantik soll diesen Zeichen irgendwie einen Sinn geben. Wenn man jetzt Quelltext liest, hat man irgendwie im Kopf auch automatisch eine Semantik. Wenn man liest i gleich 1 und dann i gleich 2, dann weiß man, dann hat i den Wert 2 danach. Aber das Ganze muss man natürlich formalisieren, und die Semantik, wenn man die auf einer mathematischen Ebene macht, die dient eben auch zur Formalisierung von Programmen. Man benötigt dann eben ein mathematisches Modell, das ist das Herz sozusagen. Die ganzen Programmkonstrukte, die werden alle in dieses mathematische Modell übersetzt. Und wenn man das dann einmal gemacht hat, dann hat man natürlich alle Vorteile, die die Mathematik einem bietet, und für Software ist eben der größte Vorteil, dass man wirklich beweisen kann, dass die Software das macht, was man möchte. Der Arbeitsablauf sieht dann sozusagen so aus, dass man eben das Programm hat. Man bestimmt die Semantik zu dem Programm, man hat eine Spezifikation und man hat diesen interaktiven Beweiser, indem man dann überprüft, ob die Semantik die Spezifikation erfüllt. Und wenn das der Fall ist, dann hat man bewiesen, dass das geht. Allerdings, wenn man es nicht schafft, das zu beweisen, dann heißt es nicht automatisch, dass die Spezifikation nicht erfüllt ist. Das kann dann auch daran liegen, dass man nicht geschickt genug war, nicht clever genug war, das richtig zu verifizieren. Ja, aber in den meisten Fällen gelingt das. Oder man findet halt auch einen Fehler in dem Programm, was dann natürlich auch einen freut, weil das dann zeigt, dass man dadurch einen Fehler bereinigen konnte. So. Es gibt so verschiedene Sorten von Semantiken. Da ist zum Beispiel der axiomatische Semantik. Also da wird das Programm, der Zustand von dem Programm vor und nach der Ausführung mit logischen Formeln beschrieben. Also nennt man Assertions. Und jedes Programmkonstrukt verändert diese Assertions. Und man hat dann eben das bestimmte Assertions vor Ausführung des Programms gelten und nach Ausführung des Programms. Und ja, da kann man ja halt eine Spezifikation machen, wo man sagt, na, ich möchte, dass danach die und die logischen Formeln gelten. Also so, das wäre eine Möglichkeit. Da gibt es zum Beispiel die operationale Semantik, da hat man so ein da Ableitungssystem, also das die semantische Domäne. Und man hat dann immer Transitionen, dass man einen bestimmten Zustand hat, dann irgendwie ein Teilprogramm und der geht über in einen Nachfolgezustand und wieder ein Teilprogramm. Ja, das ist jetzt mehr so informativ mal zu sehen, dass man mal diese Begriffe auch gehört hat. In dem V-Fiasco-Projekt nehmen wir eine denotationelle Semantik. Ja, also da ist auch die Idee, das Programm befindet sich vor Ausführung und nach Ausführung in einem Zustand. In dem Zustand drinne sind zum Beispiel die Variablenbelegung, aber eben auch die Typen, also ob das eine Integer-Variable ist, die da im Speicher an einer bestimmten Stelle liegt und alles, was sonst noch so notwendig ist. Dann ist es so, dass jedes Programmkonstrukt diesen Zustand manipuliert. Und da, das heißt, jedes Programmkonstrukt wird als eine Funktion interpretiert, die einen Zustand nimmt und diesen Zustand auf einen neuen Zustand abbildet. Also wenn man hier das Beispiel angeguckt, haben wir hier einen Zustand, in dem die Variable v den Wert 1 hat und dann tut das Programmkonstrukt v gleich 3 auf den Zustand abbilden, in dem v den Wert 3 hat. Ja, also da ist jetzt nichts Großes dabei. Oder wenn v nicht definiert war, wie hier, dann hat es halt danach auch den Wert 3. So, das Ganze wird aber in C und C++ eben ein bisschen problematischer. Da reicht es nicht aus, dass man nur diese Zustände einfach hat. Da es liegt eben, kann daran liegen, an den Sprüngen, an den Goto-Sprüngen, Setjump, Longjump und dieses abrupte Verlassen von Schleifenkörpern oder ja, das Durchfallen des Switch zum Beispiel. Also in C ist es ja so, wenn ein Case abgearbeitet ist, dann werden alle anderen Cases, die darauf folgen, automatisch, was heißt automatisch, aber sie werden halt einfach trotzdem noch abgearbeitet. Und da hat man öfters mal das Problem, dass man da einen Break vergessen hat und sich dann wundert, warum das Programm das nicht macht. Also das sind alles so eine Sachen, die C da so besonders machen, auch besonders leistungsstark, aber auch schwierig zu verifizieren. Diese ganzen Sachen nennen wir Abnormalitäten. Also, ja, ne, das ist, ja, es wird dann nachher noch ein bisschen genauer, ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen falsch gesagt. Also, es wird dann mal genau gesagt, was mit Abnormalitäten gemeint ist. So, jetzt auf der nächsten Folie wird es ein bisschen voller, aber im Grunde nicht schwer zu verstehen. Also, ich hatte ja gerade gesagt, diese Besonderheiten müssen irgendwie repräsentiert werden in der Semantik und deswegen hat man nicht mehr so einen einfachen Zustand, sondern so eine komplexen Zustände. Also haben wir hier, das sind diese komplexen Zustände, dieses Result. Das S ist ein Zustand und das kann, der Zustand kann mit OK markiert sein. Also was hier drüber steht, das ist so ein Marker. Also in dem Result ist ein, das ist die Menge von Zuständen, die mit OK markiert sind. Dann dieses Vereinigungszeichen mit dem Plus drin, das nennt man disjunkte Vereinigung. Das stellt sozusagen sicher, dass sich von diesen einzelnen Komponenten, die hier drin sind, keine überlappen. Also, dass ich immer feststellen kann, genau, ist ein Zustand mit OK markiert oder ist er hier mit Break markiert und so weiter. Okay, also dieses OK, ein Zustand ist mit OK markiert, wenn eine Anweisung ganz normal terminiert hat. Und das S, was dieses OK dann beinhaltet, also der Zustand, das ist der Nachfolgezustand, nachdem ich die Anweisung ausgeführt hat. Ein Zustand, der mit Break markiert ist, der ist das Resultat von einer Break-Anweisung. Ja, das kann man sich schon denken. Ein Zustand, der mit Case markiert ist, der ist das Resultat von einer Switch-Anweisung. Da ist der Zustand drinne, der nach der Evaluierung der Switch-Funktion rauskam und ein Case und eine Zahl, also sozusagen der Case, zu dem man springen möchte. Also das ist dann beides drin gekapselt. Default ist für die Default, also bei einem Switch für die Default-Anweisung. In einem Goto ist der Zustand drin und eine Sprungmarke. Und hier hinten wäre dann Fail. Das ist, wenn ein Programm Fehler auftritt. Und Hang, das ist, wenn wir in eine Endlosschleife reinlaufen. Diese 1 bedeutet praktisch, dass da kein Zustand drin ist, weil wenn das Programm abgestürzt ist, haben wir so und so einen Zustand, der nicht gültig ist. Das kann man sich unter der 1 vorstellen. Also das ist halt nochmal wichtig, weil das jetzt sehr essentiell auch für den Rest von dem Vortrag ist. Also es gibt Zustände, die mit OK markiert sind, mit Break. Diese Sachen, die hier oben stehen, sind die Marker und manchmal werden halt auch mehrere Sachen als nur die Zustände gekapselt. So, und in der Semantik ist dann jedes Programmkonstrukt eine Funktion von diesem Result in ein anderes Result. Also das ist die semantische Domäne. Das heißt, jedes Programmkonstrukt tut in Abhängigkeit von dem, wie der Zustand, den es bekommt, markiert ist, wieder einen markierten Zustand zurückliefern. So, gucken wir uns das mal an einem Beispiel an. Also, wenn ein Zustand vorliegt, der mit OK markiert ist und in dem V den Wert 1 hat, dann tut die Anweisung V gleich 3 diesen Zustand abbilden auf auch einen Zustand, der mit OK markiert ist und in dem dann die Variable V den Wert 3 hat. Genauso hier, wenn V nicht definiert ist, hat dann V danach den Wert 3. Alles andere wird gleichgelassen. Also die anderen Variablenbelegungen in dem Zustand werden gleichgelassen. Wenn jetzt allerdings ein Zustand kommt, der mit GoTo markiert ist und einen Zustand beinhaltet und ein Label, dann macht die Funktion V gleich 3 gar nichts, sondern reicht diesen Zustand einfach weiter. Das braucht man, um das GoTo handeln zu können. Wenn Fail aufgetreten ist, das heißt, das Programm ist abgestürzt, dann reicht jedes weitere Programmkonstrukt dieses Fail einfach weiter, weil es ja irgendwie klar ist, dass dann das kann nicht wieder gut gemacht werden, sozusagen. Also von dem Fail, da kommt man nie wieder weg. So, die Break-Anweisung, die würde das einfach so machen, dass sie einen Zustand, wenn ein Zustand auftritt, der mit OK markiert ist, dann wandelt sie den um in einen Zustand, der mit Break markiert ist. So, ansonsten wird alles gleich gelassen, was in dem Zustand war, ist auch hier gleich, aber der Zustand ist danach mit Break markiert. Wenn ein GoTo auftritt mit einem bestimmten Label, dann tut das Break auch wieder nichts machen. Das reicht einfach nur, das Break wieder weiter durch. Also gibt dann einen Zustand zurück, der mit GoTo markiert ist und dem Label und dem Sprunglabel. Ja, bei Fail ist wieder dasselbe wie im vorhergehenden Fall. Das wird auch einfach durchgereicht. So, was macht ein Label? Also wir haben jetzt das Label LBL. Ja, wenn ein Zustand kommt, der mit OK markiert ist, dann wird er einfach durchgereicht, weil das Label ja daran nichts verändert. Wenn jetzt aber ein Zustand kam, der mit GoTo markiert war und demselben Label, ja, dann heißt das ja sozusagen, das Sprungziel ist erreicht. Das heißt, ich kann jetzt normal fortsetzen. Ich kann jetzt wieder auf einen normalen Pfad gehen, von dem abnormalen Pfad. Daher kam das vorhin mit der Abnormalität. Und ich wandle diesen Zustand um in einen Zustand, der mit OK markiert ist. So, und bei Fail, ja, das wird auch wieder einfach weitergereicht. So, nun ist es sehr recht aufwendig, für jeden Fall so eine Bilder zu malen. Und deswegen kann man das Ganze dann auch ein bisschen kürzer aufschreiben. Also, hier ist das mal, also wie man das formal interpretiert, wie das formal mathematisch, wie Programmkonstrukte formal mathematisch interpretiert werden. Diese doppelteckigen Klammern, da sind dann die Funktionen, die sozusagen ein Programmkonstrukt in die semantische Domäne übersetzen. Also wenn man sich das hier mal anschaut, wenn wir haben V gleich Expression, also irgendeinen Ausdruck, dann ist es so, dass wenn wir einen Zustand bekommen, der mit OK markiert werden, tun wir die Expression auswerten und gucken, ob, also dass das auch klappt. Und wenn wir dann Wert I rauskriegen, dann hat V als Nachfolgezustand den Wert i und ist auch wieder mit OK markiert. Falls das Auswerten der Expression fehlschlägt, also das könnte zum Beispiel eine Division durch 0 sein, dann geben wir Fehl zurück. So, dann ist es hier, dieses x nach x bedeutet einfach, jeder andere Fall, egal wie der war, wird einfach so, wie er ist, weitergegeben. Also dieses v gleich ist irgendeine Expression, macht nur was in dem Fall, wenn der Zustand mit OK markiert war, den es gekriegt hat. So, die Hintereinanderausführung von zwei Statements, also Statement 1, Statement 2, ist einfach, dass erst Statement 1 mit einem Zustand ausgeführt wird, den man bekommen hat, und danach wird der Zustand, der hier rauskommt, in Statement 2 reingegeben. Das ist nicht sehr verwunderlich, denke ich. So, wenn man eine if-then-Anweisung hat, also jetzt hier ohne else, hat man einen boolschen Ausdruck drin, ja, dann wird erst geguckt, ob der boolsche Ausdruck true ist in dem Zustand. Und wenn das der Fall ist, wird einfach das Statement ausgeführt, was hier hinten dran stand. Falls das Statement nicht true ist, wird einfach der Zustand weitergereicht, unverändert. Wenn hier hinten noch ein Label drin ist, dann muss man trotzdem noch das hier hinten ausführen, weil es in C möglich ist, in Sensweige von Funktionen hereinzuspringen. Also das ist dann hier so eine Besonderheit. Was jetzt noch auf den Folien hier besonders ist, ist, dass die Expressions keine Seiteneffekte haben, also die tun den Zustand nicht verändern. Ansonsten muss man das natürlich auch noch mit einbauen, aber das würde hier sonst ein bisschen unübersichtlich werden. Ja, auf der nächsten Folie ist mal so eine formale Interpretation von einem Switch-Statement. Das ist dann schon ein bisschen komplizierter. Woran liegt das? Ja, das hat mehrere Gründe. Also man kann ja mit einem Goto in ein Switch zum Beispiel reinspringen. Dann könnte man sich in einer Schleife befinden, in der ein Switch ist. Entschuldigung, ich würde die Fragen dann im Anschluss, hebst du auf? Okay. Ja, ja, nachher. Also ich merke mir das auch, okay. So, ja, das sind halt bestimmte Fälle, die da beachtet werden müssen, wenn Labels auftreten. Das würde jetzt ein bisschen viel Zeit in Anspruch nehmen, das jetzt hier ausführlich zu machen. Deshalb, bloß mal, dass man Eindruck hat, dass es eben auch dann doch schon komplizierter wird. Aber wenn man das Ganze in so einem Beweiser dann hat, ist das doch recht gut noch handhabbar. So, jetzt, wie sieht das aus bei einem Goto? Also wir haben ein Goto mit irgendeinem Label. Ja, dann wird einfach der Zustand, wenn er mit OK markiert ist, in einen Goto-markierten Zustand umgewandelt mit dem Label. Und ansonsten geht's weiter. Und wenn ein Label auftritt und das bekommt einen Zustand, der mit Goto markiert ist und dem Label, also genau dem Label, dann wird der Zustand einfach wieder mit OK markiert. Ansonsten in beiden Fällen werden die Zustände einfach weitergereicht. Ja, und das sieht man hier auch nochmal auf der Skizze. Also man hat den normalen Pfad. Also normal bedeutet jetzt, das sind die Zustände, die mit OK markiert sind. Dann kommt man hier an eine Stelle, wo ein Goto A, also irgendein Label kommt, da betritt man dann den abnormalen Pfad. Auf dem abnormalen Pfad ist man jetzt nicht mehr mit OK markiert, sondern in dem Falle mit Goto. Dann geht das so weiter, bis man irgendwann an ein Label kommt und das Label holt dann wieder zurück auf den normalen Pfad, also auf einen Pfad, der mit OK markiert ist. So, nun ist natürlich hier noch nicht ganz klar, wie man rückwärts springen macht, weil das Ganze geht ja hier nur vorwärts und das wäre hier auf der nächsten Folie. Zunächst ist es so, dass in C und C++ die Sprungmarken einen eingeschränkten Sichtbarkeitsbereich haben, also dass man nur innerhalb von der Funktion, in der man sich gerade befinden kann, springen kann. Das wäre ansonsten auch äußerst unschön. Es ist natürlich auch so, dass Goto-Anweisungen, die rückwärts springen, zur Nicht-Termination führen können. Das ist irgendwie auch klar, dass man damit eine Endlosschleife ziemlich einfach hinkriegt. So, und so eine Rückwärtssprünge können eben behandelt werden, indem man eine Schleife um den gesamten Funktionskörper drumlegt, indem so ein Rückwärtssprung auftritt. So, also und dieser Funktionskörper, der iteriert sozusagen den Inhalt von der Funktion so lange, bis ich mal zum Schluss nicht mit Goto ende. Also auf dem Bild hier kann man das auch sehen. Also es geht erstmal los, man hat irgendeine Anweisung, dann hat man hier, haben wir hier ein Label, dann geht es erstmal so weiter und dann soll zu dem Label gesprungen werden. Dann betrete ich hier wieder den abnormalen Pfad und jetzt ist man an der letzten Anweisung. So, dann sage ich mal, springt sozusagen der Iterator ein und geht wieder nach vorne an den Anfang und läuft dort so lange durch, bis das Label diesen abnormalen Pfad sozusagen wieder zurückwandelt in den Pfad, der okay ist. Und so geht das dann weiter, bis irgendwann mal hier dieses Goto nicht aufgerufen wird. Wenn das Goto immer aufgerufen wird, haben wir eine Endlosschleife. Deswegen muss man dann auch immer einen Beweis sozusagen führen, dass diese Rückwärtssprünge terminieren. Ansonsten, wenn man das nicht beweisen kann, dann, ja, also dann tut das Programm in so einen Zustand hängen, übergehen. Gut, das soll jetzt erstmal so ein Eindruck gewesen sein von der Semantik, die jetzt hier im Rahmen von dem V-Fiasco-Projekt entwickelt wurde. Und mit dieser Semantik und natürlich noch einigen Erweiterungen dann für die restlichen Konstrukte ist es möglich, so eine C-Programme zu verifizieren und noch C-Programme, die unschöne Dinge benutzen. Zum Beispiel ein Vertreter davon ist dieses Duff's-Device. Also da geht es um Folgendes. Der Tom Duff hat in den 80er Jahren, war er Programmierer und er sollte da Daten von einem Port an einen anderen Port kopieren. Nun kann man das mit einer Weilschleife sozusagen machen. Also Ports sind jetzt hier Felder, ja. Also wir haben ein Feld From und ein Feld To und man soll da Count-Daten von From nach To kopieren. Nun ist aber das Problem, dass wenn man das mit einer Weilschleife sozusagen macht, das Ganze doch etwas langsam wird. Und aus dem Grund hat er die Weilschleife sozusagen aufgerollt und macht das Ganze hier achtmal. Das geht dann ein bisschen schneller. Nun ist es aber so, dass diese überschüssigen Elemente, naja, den normalen Programmierer dann natürlich nerven, weil man die gesondert behandeln muss. Und aus dem Grund ist der Tom Duff eben auf die Idee gekommen, dass er ja einfach per Switch in die Weilschleife reinspringen könnte. Ne? Also hier wird das Count Modulo 8 gerechnet und dann springt er hier irgendwo in die Weilschleife rein zu dem Case hier. Dann werden diese überzähligen Elemente sozusagen kopiert, weil das Switch ja durchfallend ist. Das heißt, wenn Case gleich 4 durchgearbeitet ist, müssen die ganzen Statements hier werden dann auch abgearbeitet und dann greift hier die While-Schleife ein und kopiert sozusagen die restlichen Elemente. Also ja, Tom Duff hat selber gesagt, dass das ein bisschen abscheulich ist, aber es kompiliert und es läuft und funktioniert und das ist ja bekanntlich die Hauptsache. Und er war auch ein bisschen selbst eitel. Wie bitte? Doch, hier oben. Ne? Also das ist hier keine Zeigeroperation, das ist ein Post-Increment. Und weil er halt ein bisschen eitel war, hat er sich gedacht, dass er das Ganze dann halt mal nach sich selber benennt und so, deswegen heißt das Ganze Duff's Device. Okay, so, jetzt haben wir diesen Programmschnipsel hier sozusagen. Jetzt muss man den abbilden in die semantische Domäne, also die Semantik sozusagen finden. Und auf der nächsten Folie ist jetzt die Semantik in PVS. So. Ja, das sieht ein bisschen wüst aus und ich werde das jetzt auch nie komplett erläutern. Was man vielleicht hier sieht, ist eben, wir haben hier das Result und den State. Das hier hinten braucht man dann noch für Expressions, das habe ich auf den vorhergehenden Folien weggelassen. Also DAF ist eine Funktion von ResultState nach ResultState, so wie ich das vorhin gezeigt hatte. Dann dieses WriteInt ist sozusagen die Semantik für, dass man einen Integerwert an eine Zelle im Speicher schreibt Ja, und dann kommt hier das Switch-Statement, die Cases, die While-Schleife. Ja, also das ist halt die Semantik zu diesem Quelltext hier, und hier ist auch ganz schön was weggelassen, weil die Case, also die verschiedenen Cases sich dort natürlich immer ähneln. So, jetzt braucht man natürlich irgendwie eine Spezifikation von Duff's Device, und das Beste ist dann immer, wenn man sich die mal so überlegt, was sollen eigentlich die Funktionen machen. Also der erste Punkt ist, dass die Funktion ohne Laufzeitfehler terminiert. Das, ja, das ist dann schon der erste große Erfolg, wenn das erstmal klappt. Dann sollen natürlich auch genau Count-Zellen vom Quell-Array in den Ziel-Array kopiert werden. Ja, das ist irgendwie auch vorstellbar. Dann sollen natürlich auch die Zellen von dem Quell-Array unverändert bleiben. Wir wollen nie, dass da irgendwas wüst reingeschrieben wird. Und wenn wir in dem Ziel-Array bestimmte Zellen nicht benötigen, dann sollen die auch unverändert bleiben. Zum Schluss muss Rounds, das war diese Variable da, den Wert minus 1 haben. Okay, das ist so jetzt die Spezifikation, also die Prosa sozusagen. Und die Spezifikation in PVS, die sieht dann eben so aus. Also man schreibt sich dann so eine Sätze, Theorem ist ja Satz, und es soll gelten, also für alle Quell-Arrays und für alle Ziel-Arrays und für alle Werte, die Count annimmt. Wenn, jetzt kommt hier dieses Duff war okay, also das können wir jetzt mal so übersetzen, wie wenn das alles vernünftig ist, also das heißt, Source ist ein Array und Dest ist ein Array, etc., etc., dann soll eben gelten, dass wenn wir die Funktion Duff aufrufen mit diesen Parametern, wir einen Zustand zurückbekommen, also S with den Originalzustand mit den Veränderungen, die hier drin stehen. So, also hier ist eben, dass Rounds den Wert minus 1 hat, das war aber das, was ich gerade gesagt hatte. Dieses I, das habe ich jetzt ausgelassen, das ist noch eine Zusatzbedingung, die erfüllt sein muss. Dann ist hier das Statement, dass die Array-Zellen korrekt kopiert wurden. Und ansonsten dieses else, s war's von j, das bedeutet hier an der Stelle, dass sonst alle anderen Zellen in dem Originalzustand, den wir hatten, unverändert sind. So, also so sieht das dann aus. Und ich habe jetzt mal das hier auch mitgebracht. So, das ist das PVS, das ist der Beweiser. Da leider hatte ich jetzt nie die Zeit. So, jetzt muss ich erstmal Typ checken und das dauert immer eine Weile. Deswegen würde ich jetzt mal schon kurz vielleicht auf deine Frage eingehen, die du vorhin hattest. Kannst du dir eventuell ein Mikrofon organisieren, oder? Ja, sonst wiederhole ich es dann nochmal, ja.
Ja, oder so. Könnte man sich diese Betrachtung, ob abnormal oder nicht, sparen, indem man sagt, dass man beispielsweise bei so einem Switch das alles durch If-Anweisungen ersetzt und im Grunde alle möglichen Fälle, die auftreten können, betrachtet? Oder wenn ein Return mitten in einer Funktion passiert, dass man dann sagt, es gibt wieder zwei Fälle, If und Else. Wäre das nicht theoretisch auch möglich?
Da weiß ich zum Beispiel nicht, wie du das mit dem Durchfallen realisieren möchtest. Da kommst du nämlich ziemlich schnell in Schwierigkeiten, weil ja deine anderen If-Fälle dann nicht erfüllt sind. Und das brauchst du ja bei einem Switch, dass wenn ein Case erfüllt wurde, dass du durchrutschst. Prinzipiell sind natürlich immer, kann die Semantik irgendwie anders sein. Aber das ist dann eine Frage, wie gut sich das handeln lässt. Ja, also wenn du dann darüber beweisen sollst und dann vor so einem Berg von Ifs stehst, für so ein Switch-Statement, dann wird es sehr schwer. Und die Semantik ist sozusagen das Herz von deinen Beweisen. Also wenn die Semantik kompliziert ist und Dinge, sag ich mal, ich meine, gut, du siehst das jetzt mit dem Switch als eine Verkomplizierung an, aber das sind Sachen, die das Ganze wirklich einfach machen. Aber prinzipiell ist es natürlich so, dass die Semantik auch irgendwie anders aussehen kann. Das stimmt. Aber ich wüsste zum Beispiel eben nicht, wie du das mit dem Switch dann, wie du das mit dem Durchfallen dann elegant lösen willst, ohne dass du da irgendwelche komischen Variablen noch mitführen musst. Ich würde jetzt erstmal ganz kurz den Beweis zeigen und dann danach geht es dann richtig mit den Fragen weiter, ja? So, jetzt haben wir hier das, das Programm. Kann man das erkennen? Ja. So. Also hier ist nochmal die Semantik von dem DAFS Device. So sieht das hier aus. So, und ich werde jetzt hier nicht den allgemeinen Fall machen, weil der Beweis dafür, sag ich mal, ja, das würde jetzt den Rahmen hier ein bisschen sprengen. Ich würde jetzt mal ein Beispiel machen. Und zwar ist hier ein Zustandsbeispiel, in dem Source Array sozusagen in den Feldern die Werte 1 bis 25 stehen. Also an der ersten Position steht 1 und an der 25. Position steht 25. Und jetzt soll das DAFS Device gestartet werden und als Testargument wird hier 12 übergeben. Das heißt, es sollen 12 Felder sollen kopiert werden. Und wir wollen jetzt, und es soll danach gezeigt werden, dass dieser Zustand rauskommt. Also das Rounds, das ist hier Vars von I, hat den Wert 12, Entschuldigung, hier Vars Rounds hat den Wert minus 1, das I, so eine Zählvariable, hat den Wert 12. Und in dem Array, das hier ist der Array, da stehen dann die Zahlen von 1 bis 12 drin. Das ist jetzt ein Testbeispiel. So, wenn man dann den Beweiser anstößt, dann sieht das so hier aus. So, da hat man hier so ein Beweisfenster, von dem man ausgeht sozusagen. Das zeigt einem immer die Stelle an, in der man sich gerade in dem Beweis befindet. Und hier steht, ja, das ist jetzt halt wegen der Auflösung ein bisschen blöd, hier steht sozusagen das, was man zeigen möchte. Also man möchte zeigen, für alle Zustände gilt das und das und dann das. Und jetzt fragt einen der Beweiser nach einer Regel. Jetzt kann man ein Beweiskommando angeben. So, da tut man jetzt erstmal skolemisieren, nennt sich das. Ja, als nächstes werden so eine Hilfslemmas geladen, die man sich vorher schon mal irgendwie bewiesen hat. Die werden hier installiert. So sieht das dann aus. Also das waren jetzt alles Sachen, die vorher bewiesen werden. Man kann eben auf Beweisen aufbauen, die man schon mal geführt hat, so wie das üblich ist. Jetzt werden hier noch ein paar installiert und jetzt kann man den Beweiser sozusagen anstoßen und sagen, naja, jetzt fangen wir an und guck mal, wie weit du kommst. Das macht man mit dem Kommando assert. So. Ja, und jetzt fängt der Beweiser hier an, durchzurattern. An der Stelle ist natürlich, sage ich mal, nicht viel zu beweisen, weil er ja sozusagen einfach das Programm ausführen muss und gucken muss, was dann hinterher rauskommt, ob der Zustand rauskommt. Und genau das ist auch das, was der Beweiser hier macht. Also das läuft jetzt hier ein bisschen durch. Ich stoppe jetzt mal hier die Bildschirmausgabe, weil das sonst sehr lange dauert. Aber hier sieht man an dem Balken, also er tut ja fleißig weitermachen. So, und was man jetzt eben hier sieht, sind das sind die sozusagen die Zwischenzustände. Also hier haben wir einen Zustand, wo schon die ersten beiden. Na, jetzt ist er fertig. So. Jetzt haben wir hier einen Zustand, in dem schon die ersten beiden Felder kopiert wurden. Wenn man jetzt weiter runter geht. So. Naja, also so. Zum Schluss kommen wir dann eben zu dem Zustand, in dem das Feld 1 bis 12 ordentlich kopiert ist, dann tut der Beweiser eben feststellen, dass das matcht, dass der Zustand tatsächlich der ist, den wir zeigen wollten. Ja, und dann steht hier eben QID da. Aber wie gesagt, das war jetzt kein allgemein gültiger Beweis, sondern nur, dass es mit einer gewissen Anfangsbelegung und mit einem gewissen Wert für Rounds, eben 12, klappt. Und ja, hier das Beweisfenster, da werden die Angaben blau. Das bedeutet eben, dass man den Beweis erfolgreich abgeschlossen hat. So, okay, zusammenfassend wäre jetzt zu sagen, dass eine formale Verifikation von Software möglich ist und auch möglich ist, wenn sie in C oder eben C++ geschrieben ist. Die Semantik, die ich hier gezeigt habe, die erlaubt es einem nahezu alle Sprachmittel von C und C++ zu formalisieren. Und das, was ich hoffe, was man jetzt aus dem Vortrag mitnehmen wird, ist eben, dass wenn man Software bewiesen hat für eine Spezifikation und der Beweis erfolgreich geführt wurde, dann ist dieser Beweis unumstößlich. Das heißt, dass die verifizierte Software dann wirklich in jedem Falle garantiert die spezifizierte Eigenschaft erfüllt. Okay, und da würde ich mich jetzt erstmal für die Aufmerksamkeit bedanken und dann die Fragen beantworten.
Ich habe jetzt gerade. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, also ich muss doch dann in diesem Zustand rein theoretisch, weil das Schlimmste sind ja halt irgendwelche Seiteneffekte, muss ich doch in diesem Zustand theoretisch meinen gesamten adressierbaren Speicher irgendwie mitführen.
Ja, no. Aber man hat ja immer sozusagen, so einen hypothetischen Zustand. Also man manipuliert dann sozusagen innerhalb von dem Zustand nur die Sachen, die sich tatsächlich ändern. Aber das ist wahr, man muss da alles mitführen sozusagen. Aber man kann ja den Zustand auch, sage ich mal, mit logischen Formeln beschreiben, wo das Ganze dann handhabbar wird. Also das mag jetzt vielleicht nicht so unbedingt vorstellbar sein, aber das lässt sich relativ gut handhaben. Ich beantworte das die Frage?
Ja.
Okay.
So, ich habe zwei Fragen. Das erste wäre, also das Beispiel von Duff's Device, es war ja noch halbwegs übersichtlich, aber was mir sofort einfällt bei dem Beispiel ist, und wie stelle ich hinterher in dem ganzen Programm sicher, dass da kein Buffer übergeben wird, der zu klein ist für das Ergebnis? Ich denke mir, dass es schwierig abbildbar ist. Ich stelle gleich noch die zweite Frage. Für mich sieht das so aus, als ob die formale Spezifikation eines Programmes wesentlich umfangreicher ist als der eigentliche Source Code. Wieso sollte ich ausgerechnet bei der formalen Spezifikation weniger Bugs einbauen als in mein Programm? Also irgendwie nur, dass der Beweiser durchgelaufen ist, sagt man noch nicht, dass es korrekt ist.
Ja, also die Fragen sind natürlich berechtigt und die treffen auch an dem Punkt, wo ich vorhin von Grenzen von Softwareverifikationen geredet habe. Also erstmal auf den ersten Punkt. Wie stelle ich sicher, dass da kein, ich sage jetzt mal grob, dass kein Buffer-Overflow zustande kommt? Wenn man hier sich die Spezifikationen angeschaut hat, dann beweist man hier allgemeingültig, also for all, für alle Werte, die Source-Dest annehmen kann. Das heißt, ich kann eine Spezifikation machen für alle Werte, die hinter dem Pointer stehen, der mir eine Funktion übergeben wird, soll der Stack nicht angetastet werden. Das ist eine Sache, die ich ziemlich leicht spezifizieren kann und auch verifizieren kann. Wenn ich das nicht schaffe, dann habe ich da potenziellen Pufferüberlauf drin. Wenn ich vergesse, das zu spezifizieren, dann kann das natürlich auf jeden Fall auch auftreten. Die zweite Frage war jetzt gewesen... Sorry, ich habe die irgendwie schon wieder ein bisschen vergessen. Die Spezifikation größer. Ja, die Spezifikation größer. Ja, na, die Spezifikation, die ist auf jeden Fall groß. Und das ist jetzt, ich meine, es ist jetzt klar, dass man sagt, na, das sehe ich doch, da kann ich da hingucken und was soll denn das jetzt hier? Die Spezifikation wird da riesengroß und also wenn ich die Software bewiesen habe hinsichtlich der Spezifikation, dann weiß ich wirklich, dass die funktioniert. Ich meine, man kann immer sagen, na, eigentlich muss es doch klappen. Und ich denke, jeder Programmierer sagt sich, wenn er sein Programm schreibt, naja, das muss ja wirklich eigentlich klappen.
Mein Punkt war gar nicht, dass es vielleicht unsinnig wäre, so einen Beweis durchzuführen, sondern der Punkt war eher, dass deine Spezifikation sehr umfangreich ist und die Wahrscheinlichkeit, dass du beim Hinschreiben der Spezifikation einen Fehler reinbaust, durchaus da ist.
Ja, natürlich.
Ich weiß nicht, ob es sozusagen, lohnt es sich hinterher, lohnt es sich nicht? Ist das?
Ich würde sagen, es lohnt sich. Das wäre jetzt auch ein bisschen blöd, wenn ich was anderes sagen würde. Nein, ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall, weil ich denke schon, eine saubere Spezifikation die Qualität von Software erhöht. Und ist ja auf jeden Fall so, dass nie das erste Mittel, was ich anwenden werde, ist, dass ich eine Spezifikation anfange und darauf anfange zu beweisen. Also das wäre Quatsch, weil da garantiert ein Fehler drin ist. Ich meine, Man wird so vorgehen, dass man, wenn man die Spezifikation hat und die bei, sage ich mal, in einem Flugzeug oder so, eine Spezifikation für ein Flugzeug muss einfach vorher vorliegen. Da kann ich nicht irgendwie mir überlegen, na ja, das soll mal hier gut fliegen und da nie abstürzen und so. Also da muss mir schon wirklich, da muss ich mir schon wirklich vorher genau überlegen, wie sich die einzelnen Module verhalten soll. Dann würde ich dazu Testfälle generieren zu dieser Spezifikation, die ich gemacht habe. Und erst dann, wenn die Testfälle abgearbeitet sind und sich zeigt, dass da keine Fehler sind, sozusagen mit der formalen Verifikation anfangen. Aber ich denke eben in Projekten, wo man überhaupt formale Verifikation verwenden würde, ist die Spezifikation da. Aber die kann sehr umfangreich und groß sein und die kann auch inkonsistent sein. Das ist richtig. Ja. Ja. Ja, ich. Ja, ja. Ich. Ja, ich habe die Frage verstanden und ich würde jetzt nochmal kurz sagen. Also, das Problem ist, den Testfall, den ich hier gezeigt habe, das ist natürlich. Nur, also die Frage war, ist das überhaupt ein Beweis oder ist es nicht bloß ein Testfall, den ich hier gemacht habe? Und ich hoffe, ich hatte das eigentlich gesagt. Also das Beispiel, was ich jetzt hier gezeigt habe, das ist kein allgemeingültiger Beweis. Das ist nur der Beweis, dass es für eine spezielle Anfangsbelegung und einen speziellen Wert für Rounds, dass das Ganze dann den Wert, dass das Ganze funktioniert. Ja? Also jetzt hier wäre der Aufwand auf jeden Fall noch eine Stunde, weil ich ja dann auf jeden Fall die Lemmata habe. Aber der Beweis jetzt hier von Duff's Device, das sind so ungefähr 700 Beweiskommandos, die dafür verwendet wurden. Und ja, ich sehe jetzt hier gerade so ein Endeschild, aber ich würde vielleicht trotzdem mal noch hier auf eine Frage eingehen.
Gerade im Betriebssystemkernel haben wir ja das Problem, dass wir nicht irgendwie nur ein rein sequenziell ablaufendes Programm haben, sondern dass wir halt externe Events haben, Interrupts, Exceptions, sonst irgendwas, die passieren können. Gibt es da einen Weg, die zu modellieren und die Korrektheit?
So wie das jetzt, sage ich mal, hier in der Semantik ist, die ich hier vorgestellt habe, stelle ich mir das schwierig vor, weil das ja konkurrierende Systeme sind. Aber bei den Model-Checking-Sachen, und das wäre ein typischer Fall, wo man Model-Checking anwenden würde, ist es eben so, dass ich mir ein Modell von den Abläufen sozusagen schaffe, die in dem Betriebssystem kommen. Das bedeutet, Nachricht kommt, Nachricht wird empfangen, Nachricht wird verarbeitet etc. Und bei den Model-Checking-Tools, da wird hart geforscht und hart gearbeitet und da kann man auch so eine Sache mit verifizieren. Also jetzt das hier ist wirklich das Level Source Code, auf der Source Code Ebene, die Verifikation. Es ist eine interessante Frage und ich denke, dass da sich auch in den nächsten Jahren einiges dran tun wird, aber momentan würde ich sagen, auf Model Checking Ebene ja, auf formaler Verifikationsebene nein.
Die Kombination von Methoden, die irgendwo zum Tragen kommt.
Genau, ja, also wie immer im Leben.
Okay, danke.
Ja.
Die Leute, die formale Verifikation mit Isabel machen, die schaffen so vielleicht 10 Zeilen Code pro Tag zu verifizieren. Hier drüben. Ah, ja. Wie viele Zeilen Code schafft ihr pro Tag?
Ja, ne, das kommt auf den Code drauf an. ja, also ich persönlich tue gerade eine Listenimplementation, also mit dynamischen Datenstrukturen verifizieren und arbeite da seit 2 Monaten dran und bin auch noch nicht fertig. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Zeilen sind, sind nicht viele Zeilen, weil da das Problem mit den dynamischen Datenstrukturen eben ist. Und ja, also ich weiß jetzt nicht, dass das Device, den Beweis habe ich dafür jetzt nicht geführt, aber ich sag mal, so ein Bubble-Sort komplett durchzuverifizieren, hat schon so 2 Wochen mal gedauert. Irgendwie. Ja, also es ist ein hoher Aufwand, das muss man dann auch abwägen. Insofern kommt es, also wird man vielleicht nie unbedingt damit verifizieren wollen, sondern irgendwelche Sachen, die wichtiger sind. Letzte Frage noch.
Was für Teile von dem Kern habt ihr dann davon tatsächlich?
Momentan ist von dem Fiasco-Kern noch nichts verifiziert, weil es erstmal geht die Methoden für C und C++ zu entwickeln.
Ja. Was für Sachen habt ihr geplant?
Der Page Fault Handler ist in erster Linie erstmal da geplant, aber da muss man halt auch sehen, wie weit das Projekt vorankommt. Ne? Aber das sind also die sicherheitsrelevanten Sachen. Naja, die allerletzte Frage. Wie viel einfacher wird es beweisen, wenn man gewisse Sprachelemente verbietet? Das wird ein ganzes Stück einfacher. Dann, also das gibt auch immer so eine Implementation von irgendwelchen C-Subtypen und ich kann es jetzt nicht direkt einschätzen, aber es ist auf jeden Fall so, dass in Projekten, wo formale Verifikation gemacht wird, dann nur eine Subklasse von C oder C++ verwendet wird, damit das handhabbarer wird. Hier geht es aber eben darum, zu zeigen, dass es eben auch möglich ist, für den kompletten Sprachumfang, den C hat, Verifikation zu ermöglichen. Okay, dann Dankeschön.